Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft, Entsorgungswirtschaft, Kreislaufwirtschaft. Es ist schon die letzte Folge im Jahr 2025, insgesamt Folge 47. Und ein herzliches Willkommen an die gut gelaunte und wunderbare Julia Hobum.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hi Tom. tatsächlich habe ich echt gerade ein bisschen staunen müssen. Wir machen das echt schon ein paar Jahre. Und ich freue mich auch immer echt über positives Feedback. Und wenn wir Leute treffen, die uns erkennen und die sich freuen, wenn sie uns sehen. Und noch viel besser würden wir es natürlich finden, wenn ihr den Podcast abonniert. Und vielleicht sogar auch positiv bewerten würdet. Das würde uns sehr helfen und würde uns auch tatsächlich ein Feedback geben, was wir vielleicht auch verbessern können oder was vielleicht auch schon total gut läuft. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Genau, das würde ich auch sehr empfehlen und sehr begrüßen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn die Hörer das sonst weiterempfehlen, wenn es ihnen gefällt, an andere Kollegen, Geschäftspartner oder sonstige Akteure aus der Kreislaufwirtschaft. Das würde uns sehr freuen, wenn wir die Zugriffszahlen noch ein bisschen steigern könnten. Ich glaube, wir haben auch ganz spannende Themen und vor allen Dingen spannende Gäste, auch heute wieder im zweiten Teil der aktuellen Folge.
Naja, man muss ja sagen, der zweite Teil heute war ja wieder was ganz Besonderes. Tom und ich haben nämlich unsere Weihnachtsfeier erleben dürfen. Tom zeigt mir gerade einen Weihnachtsmann. Hast du einen Weihnachtsmann bekommen?
Ja.
Von wem?
Von Lind. Ach nee, von der Firma.
Hast du echt einen bekommen? Ohne Sorge. Na gut, okay, ich bin jetzt wieder die ganze Woche unterwegs. Wow, und was zu trinken?
Muss noch kalt stehen. Knallt dann aber ordentlich.
Boah, okay, gut. Also dann nochmal doppeltes Dankeschön. Ich freue mich. Also das war ein toller Ausflug. Übrigens, alle, die auf LinkedIn uns folgen, auch hier gerne meine Empfehlung, folgt uns. Die haben schon gespoilert. Die haben echt schon gespoilert, wo wir waren. Und es hat irre viel Spaß gemacht. Total spannendes Thema und auch Toms erstes Mal.
Yeah. Aber dranbleiben dafür.
Unbedingt.
Jahresende, ich habe schon gesagt, letzte Folge des Jahres. Deswegen würden wir überwiegend einen Rückblick machen. Aber 1, 2, 3 aktuelle Themen haben wir dann doch noch reingepackt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder?
Ja, jetzt habe ich aber vielleicht noch mal was zu ergänzen. Tom, wir können ja auch nicht nur einen Rückblick, sondern wir können ja auch vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben. Was passiert eigentlich vielleicht so in 26? Welche Themen begleiten uns weiter? Was wird spannend? Was wird kommen? Wir können ja mal ein kleines Orakel spielen. Wir könnten ja mal so ein Trash-Talk-Orakel machen.
Ohne schön.
Was kommt wann? Ja, ne? Wir sollten da dranbleiben. Wir werden übrigens auch dranbleiben an der IFAD. Das ist jetzt schon ein kleiner Ausblick. IFAD 2026. Und wir werden mit Bild dabei sein. So, Tom, jetzt habe ich es manifestiert. Du kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Wir werden einen Videopodcast schalten. Wir haben mit der Messe noch nicht geredet. An dieser Stelle liebe Grüße an Philipp Eisenmann. Und natürlich, Stefan, wir haben noch nicht mit der Messe geredet, aber wir machen das, ne?
Wir haben auch noch keine technischen Fragen geklärt, nee. Aber mit Technik haben wir auch sonst keine Probleme. Insofern wird auch das gut klappen.
Ja, an der Stelle muss ich jetzt wirklich mal lachen, weil wir hatten bisher noch keine einzige Aufnahme, weil die Technik sofort richtig gut funktioniert hat, noch nie.
Heute auch probieren wir es auch erst seit einer halben Stunde.
Ja, insofern, alles Schrott, Tom,
alles Schrott, genau.
Gut, okay, dann lass uns aber mal starten mit den aktuellen Themen, die wir heute nochmal mitgebracht haben. BDE und die organisierten Altspeisefettdiebstähle. Die sind erneut wieder auf der Agenda des Justizministers gebracht worden.
Genau. Ein Thema, was wir ja noch gar nicht hatten und was wir auch in der Berichterstattung nicht allzu häufig haben, aber Altspeisefett aus der Gastronomie. Und das scheint ein sehr beliebtes Gut zu sein, weil, du sagtest schon, die Diebstahlfälle direkt bei den Restaurants im Hinterhof, die scheinen sich zu häufen mal wieder.
Und das Material ist so wertvoll, weil man halt eben Biodiesel produzieren kann. Also man entfernt da jetzt nicht, saugt nicht irgendwie nur aus, sondern man nimmt tatsächlich echt den kompletten vollen Behälter und transportiert den ab. Und der BDE spricht hier von einem Millionenschaden. Und die Entsorger reden hier auch oder melden auch tatsächlich mehrere Diebstähle pro Tag und dann entsprechend natürlich auch hohen finanziellen Verlusten. Jährlich fallen in Deutschland rund 120.000 Tonnen Altspeisefette an, die regulär von zertifizierten Entsorgern gesammelt und natürlich dann auch weiter verwertet werden.
Genau, man vermutet, dass das in erster Linie auf illegalen Wegen in die Niederlande abfließt und ist natürlich auch
Für die
insofern,
Pommes.
auch insofern attraktiv, weil man auf dem Schwarzmarkt natürlich keine Umweltkosten anfallen, keine Kosten für Zertifizierung und Steuern.
Jetzt
Genau.
habe ich Hunger. Oh, ich habe gestern so gute Pommes gegessen.
Okay.
Richtig gute Pommes. Ist es sowieso so, wenn ich alt werde, dann muss ich richtig dick werden und richtig zunehmen, weil ich will nämlich nicht unter die Erde gebracht werden, sondern ich lasse mich zu einem Diamanten pressen.
Okay, so, geht.
So, nein, ich muss ja eben, nein, ich werde so ein richtig dicker Klunker, weil ich muss ja noch zunehmen.
Das
Gut.
glaube ich jetzt nicht.
Weil ich so schon so dick bin, oder was?
Nee, weil das garantiert nicht passieren wird.
Ja, schauen wir mal. Wir werden uns noch ein paar Jahre kennen. Gut.
Hoffentlich.
Aber tatsächlich geht das so ein bisschen Hand in Hand, leider, leider, mit den Kupferschrottdiebstählen. Die ja auch tatsächlich weiter zunehmen. Je höher der Kupferpreis ist, desto mehr Diebstähle haben wir dann auch tatsächlich zu vermerken. Und in Bremen wurde tatsächlich eine alte Kirchenglocke geklaut und tauchte dann auf einem Recyclinghof wieder auf. Hat man dann tatsächlich irgendwie verstanden, dass man die nicht einfach so bei Aurubis abgeben kann? Oder was ist da in Bremen passiert?
Also ich glaube, der Mitarbeiter auf dem Schrottplatz hat dann die Berichterstattung dann irgendwie mitbekommen über die gestohlene Kirchenglocke und hat gedacht, oh, die habe ich doch gerade angekauft. Und hat sich dann doch bei der Polizei gemeldet. Aber ja, du sagtest, wird attraktiv, umso höher der Kupferpreis ist und der ist ja auf in der Börse mittlerweile auf einem Allzeithoch oder schon seit einigen Wochen steigt er immer weiter an. Insofern häufen sich natürlich die Fälle, die dann auch immer wieder in verschiedenen Lokalzeitungen oder Berichten zu lesen sind. Genau.
Ja. Nee,
Dann.
Tom, nee, nee. Bevor ich mir jetzt wieder ich will dazu noch was sagen, einfange, lasse ich dich jetzt einfach mal ein bisschen mehr reden.
Okay, dann kommen wir zu einer schönen Geschichte am Rande, aber
Wir haben viel zu wenig schöne Geschichten.
genau, deswegen habe ich die
Wir haben
ausgesucht.
wirklich ganz wenig schöne Geschichten. Das ist eigentlich sehr schade. Warum sind wir eigentlich so negativ?
Genau, deswegen lass uns doch jetzt mal positiv werden. Mit einer schönen Geschichte, so auch zu Weihnachten passend.
Ja, sehr gerne.
Macht ihr bestimmt in der Familie auch noch am Weihnachten vorlesen, oder?
Nee. Du, ganz ehrlich, meine Kinder sind 19 und 17. Nein.
Wäre
Wir
aber schön.
spielen super gerne Spiele oder puzzeln oder
Okay.
bauen Lego und trinken dabei ganz viel Alkohol. Und irgendwann singen wir dann zu Tina Turner.
Cool. Klingt auch gut.
Ja, und dann freue ich mich auf deinen Geburtstag, zu dem ich nie eingeladen werde. Komm, ihr müsst sie noch
Du,
einmal bringen.
genau,
Gut, aber ich glaube,
warte
ihr
es nur
lest noch
ab.
vor, oder? Tom, ihr lest noch vor?
Ja, manchmal. Kinder werden natürlich auch größer, aber es gibt
Oder
so
die Kinder
manchmal.
lesen dir vor?
Ja, das kommt auch vor.
Ernsthaft? Was machen die? Okay, dann erzähl mal zu dem Vorlesetag Ende November. Das ist wirklich eine schöne Geschichte.
Genau, es war ein bundesweites Projekt, eine bundesweite Aktion. Ende November beteiligten sich 42 kommunale Entsorgungsbetriebe an der Initiative Abfallhelden lesen vor. Das sind tatsächlich Mitarbeiter der kommunalen Entsorgungsbetriebe in Kitas und Grundschulen gegangen und haben Kinder spielerisch für Bücher begeistert und zugleich ihr Interesse für Umwelt, Abfall und Ressourcenthemen geweckt. Gab es auch ganz nette Bilder, zum Beispiel aus Dortmund und Hannover, wie tatsächlich dann die Mitarbeiter, die Müllwerker in ihren orangenen Arbeitskleidungen da in einer Gruppe von Kindern saßen und vorgelesen haben. Also wirklich süß.
Das finde ich total schön, weil das ist ja auch, das sieht man ja viel zu wenig, nur noch wirklich echt Kinder oder Jugendliche, die lesen. Ich habe ja wahnsinnig gerne und viel gelesen. Vor allen Dingen gerne so Astrid Lindgren oder auch so Jim Knopf habe ich super gern gelesen.
Lustiges
Was man mir
Taschenbuch.
ja auch gar nicht zutraut, weil ich habe auch voll gerne Hanni und Nanni gelesen und ich werde voll gerne in einem Internat gewohnt.
Echt?
Richtig gern. Ja. Auf alle Fälle. Ich habe mir das total romantisch vorgestellt. Also in einem Internat und dann läuft man immer mit den Freundinnen auf die Pferdekoppel. So, ja, jetzt werde ich gerade wieder traurig. Ich werde vertrauen. Man hat mir meine Kindheit genommen. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Nein, nicht, dass meine Mutter jetzt
Liebe Grüße.
doch zuhört. Liebe Grüße. Nee, aber wenn du, das ist ja schon toll, wenn du so in diesen Büchern so maximal versinkst und da so mitlebst. Und heutzutage guckt man sich ja nur noch auf den Handys diese 10-Sekunden-Reels an. Und das fehlt ja schon irgendwie ein bisschen. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Aktion. Gerne weiter so. Vielleicht ja
Genau.
zu Ostern wieder.
Zum Beispiel, genau. Und vielleicht beteiligen sich das nächste Mal noch deutlich mehr Entsorger daran. Wäre auch schön.
Ja, wäre richtig schön. Ganz, warum machen wir sowas eigentlich nicht zur IFAD?
Vorleseaktion.
Ja, keiner. Ja, irgendwie weiß ich nicht.
Setze mich
Ich
auf
bin
eine
jetzt
Bühne und
still, bevor ich mich jetzt
lese ein Neuwied vor und dann sind alle eingeschlafen.
Boah. Jo. Nein, schön. Beste Zeitschrift ever. Beste Zeitung ever. Wobei ich finde, ihr braucht noch so ein Trash-Teil. So Lästerschwestern oder so. Lester oder Lästerbrüderschwestern, was auch immer. Gut.
So ein Ableger. Vielleicht
So
machen
ein,
wir das
genau.
ja
Vielleicht
im
machen wir den
100.
da
Jahr.
auf. Jetzt machen wir aber einen Rückblick. Willst du einen Rückblick machen?
Ja, da geht die gute Stimmung vielleicht erstmal so dahin. Wenn man so auf die Krisen schaut, die es dann vor allen Dingen auf den Märkten für Kunststoffrecycling und Alttextilien gab. Ganz aktuell, der Kollege hat einen Marktbericht geschrieben über Alttextilien und da sind Zitate drin von Desasterjahr oder mit Abstand das schlimmste
Ja.
Jahr.
Ich habe da
Riesenprobleme.
jetzt auch gelesen, irgendwie glaube ich, die Entsorger schließen das ja wirklich Desasterjahr endlich und oder schließen mit einem Desasterjahr ab. Ich glaube, so war ja die Überschrift. Also für alle, die es nicht so richtig verfolgen konnten oder haben oder neu mit in der Szene sind, tatsächlich finden die Entsorger keine Absatzwege mehr für die recycelten Textilien oder Secondhand-Ware. Und da ist natürlich dann entsprechend ein ganzer Markt zusammengebrochen. Und gleichzeitig ist aber die Getrenntsammelpflicht ab dem 1.1., seit dem 1.1.25 eingeführt worden. Also da ist tatsächlich dann auch mehr Menge generiert worden. Das führt eben dazu, dass ja, die ganze Branche ziemlich unter Druck geraten ist und das ganze System mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Das führt uns jetzt vielleicht auch gleich zu einem Ausblick. Nächstes Jahr soll ja die EPR weiter diskutiert werden, aber da kommen wir vielleicht später zu. Für
Okay.
Textil, ne?
Ja, im Zuge dessen, weil sich ja die Sammlung und Sortierung nicht mehr gelohnt hat, wurden vielerorts auch die Altkleidercontainer abgezogen. Also das ist ja wirklich auch ein
Ja.
Riesenthema, dass es kaum noch Container gibt. Beziehungsweise man sich dann auch mit den Kommunen teilweise einigen musste. Es hat hier und da mal besser und mal schlechter geklappt. Aber das ist natürlich wirklich ein Riesenthema. Wohin mit den Altkleidern, was passiert damit und gerade auch, wie du schon sagtest, in der Diskussion um die erweiterte Herstellerverantwortung natürlich dann ein schwieriges Thema.
Genau, ein schwieriges Thema wird auch uns auch in 2026 begleiten. Aber jetzt gehen wir vielleicht erstmal zu den Gesetzesvorhaben, die wir in 25 noch verabschieden konnten. Da haben wir ja einmal das Batteriedurchführungsgesetz und einmal die Elektro-G, naja, Elektro-G-Novellchen.
Nur welchen genau?
Novellchen, ich würde mal eher sagen Novellchen. Die sind abgeschlossen. Wir haben einen Entwurf für ein neues Verpackungsrecht zumindest vorgelegt. Die Reaktionen darauf sind ja gemischt. Ich glaube, da haben wir auch schon zu berichtet an der einen oder anderen Stelle. Und die Gewerbeabfallverordnung ist im Bundesrat verschollen.
Ja, die liegt da seit fast einem Jahr im Bundesrat und taucht nicht wieder auf die Tagesordnung. Offenbar ist das
Ist
wirklich
wahrscheinlich
sehr
zu
schwer.
schwer, versteht man nicht.
So schwer, sich da zu einigen. Aber naja, schauen wir mal, ob das nochmal wieder auftaucht, dieses Thema.
Genau, was wir auch noch haben, ist das Aktionsprogramm zur Umsetzung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das soll aber erst im Januar im Kabinett beschlossen werden. Und da wird auch mal wieder betont zwischen Umweltministerium und Wirtschaftsministerium diese Einigkeit hinsichtlich der Bedeutung der Kreislaufwirtschaft. Und da geht es nächstes Jahr weiter. Das ist ein bisschen jetzt gerade so Rückblick, Ausblick. Übrigens, da fällt mir gerade auch noch ein, was wir ja jetzt auch noch im Dezember haben. Am 15. ist der erste runde Tisch zu dem Thema Batteriebrände.
Genau,
In dem
stimmt.
Zusammenhang, also das startet jetzt tatsächlich auch. Dann Altbatteriefachkommission startet ja dann auch. Also da tut sich wahnsinnig viel jetzt in diesem, nach dem Verabschiedung des Batteriedurchführungsgesetzes. Und spannend wird ja auch, wie es am 1.1. weitergeht mit der Batteriesammlung.
Genau, also viele offene Themen beim Aktionsprogramm zur NKWS bzw. zur Umsetzung dieser Strategie ist es ja schon auch, also ich will jetzt nicht zu negativ sein, das ist ja immer eine Weihnachtsfolge, aber auch ein bisschen interessant, wie man nach außen hin zwar immer diese Kreislaufwirtschaft betont und wie wichtig das ist, auch für die Rohstoffversorgung, für die für den Umwelt- und Ressourcenschutz, aber vor allen Dingen auch für die Rohstoffversorgung. Und man dann große Einigkeit demonstriert der beiden Ministerien, aber an dem Punkt, wo es um die Regelung zur öffentlichen Beschaffung geht, da kann man sich gar nicht einigen, sodass sich das Thema ja immer weiter verzögert. Das ist, man wartet ja immer noch auf den Kabinettsbeschluss. Jetzt ist er für den 7. Januar, also Anfang Januar angekündigt. Mal sehen, ob man sich über Weihnachten dann doch noch unter dem Baum einigen kann. Aber es ist halt so ein bisschen fragwürdig, wie groß da die Einigkeit
Naja, mal
wirklich ist.
ganz ehrlich, Tom, das Thema ist vielleicht halt auch nicht sexy genug, ne? Und vielleicht haben wir auch einfach gerade im Land ein paar andere Themen. Also ich glaube, das, was man nie vergessen darf, ist, Kreislaufwirtschaft ist halt so die eine Bubble. Es gibt aber halt auch noch ganz viele andere Themen drumherum. Und ich will da jetzt niemanden in Schutz nehmen, aber vielleicht ist man dann da auch an anderer Stelle zu sehr beschäftigt.
Genau, und du sagtest schon, runder Tisch Batteriebrände tagt jetzt noch die Tage vor Weihnachten das erste Mal. Schauen wir mal, was da rauskommt. Das hat uns ja dieses Jahr auch oft im Podcast, aber halt auch in unserer Berichterstattung oft begleitet.
Ja, du weißt, dass ich da mal so ein bisschen ruckle, weil
Ja.
das sind halt eben nicht immer nur Batteriebrenner, es sind halt auch viel Elektrokleingeräte mit fest verbauten Batterien. Und ich hatte gerade hiervor noch ein Interview gegeben, das ist da, man muss das immer wieder betonen. Ne? Das
Absolut.
ist eben nicht der Single-Lithium-Akku, der entsorgt wird, sondern es sind halt meistens fest verbaute Akkus in Elektrogeräten. Und dafür haben wir ein Elektrogerätegesetz. Und ich glaube, das reicht halt eben nicht, jetzt diese Sammlung auf die kleinen Tankstellen, also Tankstellen und auf die kleinen Kioske auszuweiten, also da, wo überall die E-Zigaretten verkauft werden, sondern ich glaube, man muss dieses ganze System grundsätzlich denken. Deswegen fand ich das ja schade, dass es wieder nur ein Novellchen geworden ist. Eine Theke wurde eingeführt und eben diese erweiterte Rücknahme im Handel. Aber das wirklich mal grundsätzlich zu denken und zu sagen, okay, wir haben da ein Thema mit den Batteriebränden. Vielleicht macht das Sinn, wenn man das wirklich neu denkt und quasi eigentlich auch Herstellerverantwortung wirklich zu leben, ne? Wir reden hier über Ökomodulation. Das geht im Regime der Abholkoordination, kann man das gar nicht wirklich denken, weil du ja gar nicht das entsorgst, was du in Verkehr gebracht hast. Also ich bin auch gespannt, was sich dann da auf EU-Ebene tun wird.
Sehr gut.
Und da bin ich auch sehr, 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 sehr happy. Ne, die Redirective soll ja angefasst werden. Und da bin ich übrigens auch sehr happy, dass wir endlich den Verband Pro Circularity Alliance gegründet haben, also Pro CA. Der Verband für die Rücknahmesysteme ist auch übrigens ein schöner Punkt in dem Jahr gewesen. Also das erste Mal wirklich ein Verband in Brüssel für die Producer Responsibility Organization, der sich da entsprechend einsetzt, und dann auch in 2026 weitergehen wird.
Super spannend.
Also eigentlich ist in diesem Jahr wahnsinnig viel passiert. Wir haben mein absolutes Lieblingsthema endlich behandelt, Weltraumschrott. Da freue ich mich total drüber. Das war wirklich, wirklich, ganz liebe Grüße, gehen nochmal an meinen Cousin raus. Mein absolutes Lieblingsthema. Und das meine ich jetzt nicht mit einem dicken Lachen, sondern ich fand das richtig, richtig spannend, wenn man das belächelt, wenn man immer denkt, das ist so ein Randthema, aber eigentlich. Das war mein Lieblingsthema.
Absolut. Also super, dass du es ansprichst. Wir sollten das nämlich jetzt auch nutzen, uns nochmal bei allen Gästen zu bedanken und nicht nur bei allen
Genau.
Hörern, sondern auch bei allen Gästen. Das war wirklich ein sehr spannendes Jahr. Viele interessante Themen behandelt, viele auch lustige Aufnahmen gehabt. Insofern danke nochmal an alle für die Teilnahme. Hat super Spaß gemacht.
Also wollte ich auch gerade sagen, echt, das hat mega Spaß gemacht. Alles total interessant. Auch Tom und ich können immer weiter dazulernen. Jetzt übrigens auch gleich im zweiten Teil. Und deswegen, wir freuen uns auch auf 2026, EPR Textil. Wir hatten ja jetzt auch gerade eine schöne Veranstaltung, DUH mit Textil und Mode und GRS zum ganzen Thema Umweltziele, Umsetzung EPR, hier bei der Deutschen Umwelthilfe, die wir übrigens auch schon im Podcast hatten. Ich bin jetzt gerade mal neulich gedanklich alle Gäste so durchgegangen, nicht nur von 25, sondern auch der letzten Jahre. Das ist ja Wahnsinn, wen wir schon alles mit dabei
Es
hatten.
ist manchmal witzig, wenn ich auf größeren Veranstaltungen bin, Branchenveranstaltungen, wenn ich dann so durch den Saal gucke und sehe, ach, der war schon und die war auch schon bei uns
Ja,
im Podcast und
ne?
so. Ich komme manchmal auf eine
Ja.
zweistellige Zahl im Raum.
Ja, das ist schon toll und das macht, also bitte weiter so. Ich freue mich auch, wir haben schon die Januarfolge geplant, da freue ich mich. Auch ein absolutes Herzensthema von mir. Deswegen freue ich mich da schon total drauf. Das ist auch irgendwie so ein Thema für Januar, was irgendwie immer so ein bisschen leider untergeht, aber auch total wichtig und so eigentlich so einfach und naheliegend ist. Uns wird ganz sicher EPR, Textil begleiten. Das ganze Thema NKWS wird uns weiter begleiten. Ganz sicher auch noch das Batterie-Durchführungsgesetz im Januar. Wie geht's weiter, wenn die Systeme zwar genehmigt sind, aber naja, es da noch ein paar Probleme gibt, was die Sicherheitsleistung angeht und dann keine Sammlung tatsächlich durchgeführt werden kann. Was geht noch in 26, Tom? Der Euvid hat Geburtstag.
Es gibt ein großes Jubiläum, das werden wir sicherlich auch hier im Podcast gebührend
Da freue ich mich auch schon drauf. Da freue ich mich
feiern,
schon drauf.
genau.
Termin ist geblockt. Die IFAD kommt. Tom, die IFAD, die wird internationaler wie nie zuvor. Habe
Okay.
ich gehört, habe ich vernommen. Wir haben beim DGAW, bei der DGAW wieder einen ganz tollen Stand. Diesmal sogar mit drei, vielleicht sogar vier Industriekunden. Also eine richtig gute Durchmischung.
Sehr gut.
Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf.
Kommt die Wirtschaftsministerin zur IFAD? Das war ja mal ein großes Thema in den letzten Ausgaben.
Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall noch an Carsten Schneider dran, dass er unseren Podcast besucht. Nee, Videopodcast. Wir haben ja einen Videopodcast im nächsten Jahr. Wir sind auch wieder mit der Goldenen Tonne dabei. Ihr habt einen Stand bei der IFAD. Die IFAD ist übrigens nur 4 Tage, wer es noch nie mitbekommen haben sollte. Was ist noch in 2026?
Altgeräterichtlinie hast du eben schon angesprochen, die wird
Genau.
angefasst. Das soll im dritten Quartal passieren. Bin ich auch sehr gespannt. Genau.
Also es bleibt irre, irre spannend. Und wir wollen nochmal alle ganz lieb grüßen, die wir immer grüßen. Das muss man auch nochmal machen. Bernhard Schodrowski, Axel und Steffi. Wir freuen uns auf den nächsten Stollen, liebe Steffi. Und wir haben diesmal gar keinen intelligenten Fehlwurf, fällt mir gerade auf.
Holen wir nach.
Holen wir nach. Holen wir definitiv
Zu
nach.
Weihnachten passiert vielleicht hier und da tatsächlich der
Genau
eine
das
oder
holen wir
andere.
nach. Irgendwie haben wir es jetzt echt ein bisschen vercheckt. Aber es ist auch der 11. Dezember. Holen wir nach. Und wir bleiben auf jeden Fall euch weiter erhalten. Wir machen wir nicht auf. Wir machen keine Pause. Und wir freuen uns echt über Feedback.
Genau, und jetzt würde ich, bevor wir in den zweiten Teil der aktuellen Folge gehen, nochmal ganz kurz zum Gast was sagen, weil das ist nämlich bei unserer Aufnahme hinten runtergefallen, beziehungsweise mir war es nicht bekannt und er war zu bescheiden, es anzusprechen. Aber der Vertreter des Unternehmens, der im zweiten Teil dabei ist, dessen Unternehmen ist auch einer der Sieger des diesjährigen Bundespreises Ökodesign.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ey, Gratulation. Er hat
Genau.
nichts gesagt. Wir wussten es wirklich nicht. Also das lag nicht an uns. Wir wussten es nicht und er hat es nicht gesagt. Und ich habe nur gedacht, wie cool ist der Zufall, dass wir ihn haben und er hat gerade den Preis gewonnen.
Genau,
Jetzt können
deswegen
wir.
nochmal herzlichen Glückwunsch, weil es im zweiten Teil nicht kommt, aber vom Herzen hier an dieser Stelle.
Also herzlichen Glückwunsch. Ihr komm, hau das jetzt raus. Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team von Waste hier.
Genau, und was die genau machen, das gibt es im zweiten Teil.
Dranbleiben. Digitalisierung kann auch so funktionieren mit KI. Ach so, Quatsch. Eins muss man noch sagen. Frohe Weihnachten.
Genau,
Frohe
frohe
Weihnachten und
Weihnachten.
guten Rutsch, Mann. So, jetzt dranbleiben
Jetzt
und
aber.
zuhören. Ciao. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts. Wir haben heute Benedikt von Spankeren hier bei uns, Mitgründer und CEO von Waste hier. Und wir müssen auch noch mal ganz klar sagen, es ist heute richtig aufregend.
Wir sind nämlich das erste Mal richtig in einer Anlage und haben unseren Gast hier auch so richtig physisch neben uns und können ihn jetzt heute ausquetschen. Schön, dass du bei uns bist oder mit uns hier, Benedikt.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Bene, auch von mir herzlich willkommen. Wir müssen allerdings noch ganz kurz sagen, wo wir eigentlich sind. Wir sind in Göppingen an der Müllverbrennungsanlage von EEW. Und da haben wir eben schon eine kleine Führung gemacht. Und es geht um die Technologie, die Software von Wasteier, die hier seit einigen Monaten im Einsatz ist. Ich glaube, seit einem Jahr ungefähr. Kannst mich ja gleich noch korrigieren, gegebenenfalls. Aber stellt euch das Unternehmen bitte mal kurz vor und sagt mal, was ihr macht. Und dann steigen wir ein mit den Erfahrungen, die hier in Göppingen gesammelt wurden.
Ja, also ganz, ganz grob gesprochen, wir analysieren Abfälle. Also das ist ganz grob. Was bedeutet das? Wir gucken uns eigentlich die ganze Zeit jeden LKW an, der anliefert und versuchen, Objekte zu detektieren oder Kompositionen zu analysieren. Warum machen wir das? Eigentlich nur, weil die meisten Stoffströme wahnsinnig intransparent sind. Also ich meine, das ist eigentlich das grundlegende Problem der Industrie. Meistens wissen wir nicht genau, was da drin steckt. Und das führt natürlich zu Problemen. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Wenn wir nicht so genau wissen, was eigentlich drin steckt, ist es massiv schwierig, daraus anständig zu recyceln und Co. Und das ist unsere Mission. Also wir analysieren Abfälle europaweit und versuchen, Störstoff zu detektieren, Abfallkompositionen zu berechnen und die notwendigen Tools zur Verfügung zu stellen, um genau den Anlagen zu helfen, Abfälle anständig zu werten.
Also jetzt nochmal ganz bildlich gesprochen. Wir haben uns das ja gerade angeguckt. Das war wahnsinnig spannend. Wir standen ja im Bunker, im Müllbunker, da wo tatsächlich die ganzen Abfälle dann auch von den Abfallsammelfahrzeugen reingeschüttet werden. Und ihr macht dann Fotos oder wie kann man sich das vorstellen? Optisch oder irgendwie durch Sensortechnik ermittelt ihr dann die Komposition oder rechnet ihr das dann hoch auf Basis des Metallanteils und dann auch immer in Feldern oder ist es dann für die gesamte Anlage? Erzeugt ihr dann Bilder? Also ganz bildlich, ganz einfach gesprochen, wie sieht das aus?
Also ganz salopp runtergebrochen, wir schrauben erstmal Kameras an. Also wir haben alles Mögliche an Sensorik probiert. Was am Ende am besten funktioniert, sind RGB-Kameras, also ganz klassische Kameras. Die sind natürlich ein bisschen spezialisierter. Die können sehr, sehr viele Bilder pro Sekunde aufnehmen. Die sind sehr, sehr gut in ihrer Zoom-Qualität etc. Aber letzten Endes analysieren wir keine Videos, sondern Bilder. Das heißt, wenn LKW ankommt, sind wir in der Lage, bis zu 30 Bilder pro Sekunde aufzunehmen und jedes dieser Bilder wird analysiert. Also das heißt, da geht wirklich ein Scan rüber und versucht, all die Dinge, die auf dem Bild zu sehen sind, zu verstehen. Und wenn da irgendwas dabei ist, was relevant ist, wird eine Warnung ausgestoßen. Das ist dieser Anlieferbereich. Die gleiche Technologie kann ich natürlich auch nutzen, auf den ganzen Bunker ausbreiten. Also nicht nur die Anlieferung zu überwachen, sondern das gesamte Feld. Also das kann natürlich ein Bunker sein, das kann natürlich auch ein großer Hof sein. Das heißt, wir können auch diese großflächigen Gebiete analysieren. Und da geht es nicht nur um Störstoffe, sondern auch viel um Abfallqualitäten. Also was ist da eigentlich drin? Das heißt, wir versuchen wirklich objektbasiert zu berechnen, was sehen wir da eigentlich? Wie viel Holz, wie viel Plastik, wie viel Biogenanteil, habe ich Elektrogeräte? Was bedeutet das eigentlich alles? Und dann darauf basierend können wir Kalkulationen setzen. Wie hoch ist der fossile Anteil, wie hoch ist der Plastikanteil, der Heizwert, HCL-Risiko. Das sind so alles Faktoren, die dann auf einmal sehr, sehr schnell sehr relevant werden.
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen? Du oder EEW?
Also ich würde mal behaupten, die Idee ist jetzt nicht revolutionär. Ja? Also zu sagen, also das Wie ist eher das Problem. Aber ich glaube, das war eine Industrie, die hat sich das jahrelang gewünscht. Also jahrelang hat man dann eigentlich die Tatsache angenommen, wir wissen einfach nicht genau, was drin ist, so ist es eben. Ja? Und um auch ehrlich zu sein, wir sind gestartet, wir wollten eigentlich eine Plattform bauen. Also wir wollten eigentlich Abfälle auf einer Plattform handeln, haben aber dann sehr schnell in Gesprächen festgestellt, ja, da ist das Interesse nicht da. Weil alle sagen, ja, aber wenn ich eine Plattform habe, dann ist das sehr, sehr anonymisiert und jeder lädt irgendwas hoch, irgendwelche Abfälle, wo wir keine Ahnung haben, was da drin ist. Das heißt, wir haben ganz schnell gemerkt, es ist kein Quantitätsproblem, es ist immer ein Qualitätsproblem. Also wir müssen viel eher verstehen, was da drin ist und nicht, wo das Ganze herkommt. Genau, und so sind wir Schritt für Schritt, ist uns klar geworden, dass wir eigentlich besser verstehen müssen, was drin ist. Und dann haben wir natürlich viel gearbeitet, um das irgendwie hinzukriegen, ne?
Das Problem ist, das sehen die Zuhörer leider gerade nicht. Wir haben heute nur ein Mikrofon. Die Technik läuft bei uns wieder grandios seit den letzten Aufnahmen. Und der Tom kommt leider nicht ans Mikrofon heute. Ich sitze in der Mitte. Es ist nicht möglich, Tom, für dich heute hier an diesem Gespräch teilzunehmen. Nein, keine Sorge. Benedikt, wer ist wir? Wie viele Leute seid ihr?
Also mit wir rede ich eigentlich von meinen Mitgründern Philipp Böhm und Florian Fehr. Das ist so das Gründungsteam und wir sind natürlich als Team, treten wir auf, wir sind 17 Leute insgesamt, unterschiedlichste Fachgebiete, die wir da zusammenbringen.
Jetzt darf ich doch noch mal was sagen. Ich muss nur ganz kurz einen Exkurs machen, wo es um die Plattform ging, weil das war in der letzten Folge tatsächlich schon Thema. Eine Online-Plattform für Sekundärrohstoffe. Und da war auch schon die Antwort, dass das kundenseitig gar nicht gefragt war. Aber das nur als kurzer Exkurs nochmal verweist darauf. Benedikt, in wie vielen Anlagen ist mittlerweile eure Technik installiert? Über welche Mengen reden wir da? Und wenn du sagst, ihr macht ungefähr 30, bis zu 30 Bilder pro Anlieferung und ihr lest das mit KI aus, wie viel kommt da raus? Also über welche Mengen reden wir da?
Also da kommen jetzt natürlich jetzt viele Zahlen um die Ecke. Also wir sitzen aktuell in 28 Anlagen europaweit, also in sieben verschiedenen Ländern. Und das läppert sich natürlich, ne? Also wir analysieren wahnsinnig viel. Insgesamt sind das jetzt jährlich ein bisschen mehr als 11 Millionen Tonnen. Und um das mal einfach so ein bisschen in Relation zu setzen, ich glaube in Deutschland werden ca. 27 Millionen Tonnen thermisch verwertet. Das heißt, wir machen 11 Millionen, dass man so ein gewisses Gefühl dafür bekommt, wie viel das eigentlich ist. Und das ist natürlich sehr, sehr hilfreich für uns, weil mehr Daten, bessere Algorithmen. Wir wissen eben ganz genau, wie die Gasflasche in der UK, in Polen oder in Deutschland aussieht. Wie viele Bilder kommen da zusammen? Ja, das wären jetzt hohe Zahlen, ne? Also wir analysieren, wir können bis zu 30 Bilder pro Sekunde analysieren. Dann habe ich einen Abkippvorgang, der dauert zwischen 15 und 15 Minuten bis manchmal 25, kommt so ein bisschen auf den LKW an. Ja, das können Sie sich jetzt hochrechnen, ne? Also da reden wir um Milliarden an Bildern, die wir generieren, analysieren. Natürlich nicht jedes in derselben Quantität oder Qualität, aber es ist einiges, was wir da prozessieren.
Was ist das Skurrilste, was ihr mal auf Bildern gesehen habt?
Da bin ich natürlich an das Schweigegelübde gebunden. Wir sind natürlich auch in Italien unterwegs, dann kriegt man immer die gleiche Frage gestellt, was so in Italien in den Müllbunkern anlandet. Italien wird sehr, sehr gut geschreddert. Also das heißt, große Objekte sehen wir da gar nicht. Das Skurrilste, ich glaube, bei uns kommt immer so ein kleiner Schrecken, wabert durchs Office, wenn Wahlplakate weggeschmissen werden, weil dann werden nämlich Gesichter erkannt. Und das ist natürlich so immer so ein kleiner Schreckmoment, wo man sagt, da liegt irgendwas im Bunker. Ist das ein Mensch oder?
Okay. Alles klar, also ein Wahlplakat wird dann mit einer Leiche verwechselt.
Ja, mit einem Gesicht identifiziert.
Ja. Okay, alles klar. Benedikt, du hast von Störstoffen geredet. Was sind Störstoffe? Also in jedem Abfallstrom natürlich irgendwie was dann stört hinterher in der Verwertung. Das macht total Sinn, aber in der Müllverbrennungsanlage, was stört da eigentlich?
Ja, auch das kommt natürlich auf die Anlage und den Stoffstrom selbst an. Aber es ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, also die Frage ist sehr gut, weil Störstoff ist nicht gleich Störstoff. Ich habe Anlagen, da schadet schon eine Matratze dem Verbrennungsprozess, weil dann der Trichter nicht groß genug ist und dann nicht Verstopfungen habe. Manche kümmert das überhaupt nicht und manche sagen dann doch, ja, nur die Matratzen mit Federkernen. Also ich habe eine sehr, sehr große Varianz an Störstoffen. Aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich immer sagen, dass es meistens um Großobjekte geht, Betonteile, Metallträger etc., die ja zu Beschädigungen führen. Was gerade ganz, ganz groß in ganz Europa ist, ist Lachgas. Das ist das große Problem eigentlich. Das ist gerade die Jugenddroge, würde ich mal behaupten. Und was dazu führt, dass wir ganz viele Explosionen in diesen Anlagen haben. Da gehen die ganzen Roste kaputt. Ich habe viele Gefahren auch für die Mitarbeiter. Da haben wir wirklich teilweise Lachgasflaschen, die im zweiten Zug liegen. So schnell fliegen die in diesen ganzen Verbrennungskammern hoch und machen einfach wahnsinnig viel Schaden. Man weiß immer nicht so genau, wie man damit umgehen soll und kann. Und das ist einer der Hauptgründe, warum eigentlich Kunden mit uns ins Gespräch kommen.
Kannst du da Zahlen nennen, wie viel Lachgasbehälter oder auch andere Störstoffe rausgefischt werden oder erkannt werden durch eure Technologie und was das dann für Reduzierung von Schadensfällen bzw. Ausfällen der Anlagen bedeutet?
Ja, also ich habe mir jetzt mal in weiser Voraussicht ein paar Zahlen geben lassen aus den letzten 3 Monaten. Wenn wir nur das prägnante Thema der Lachgasflaschen oder der Gasflaschen angucken, dann haben wir in den letzten 3 Monaten 306 Flaschen erkannt, detektiert, gewarnt. Das sind natürlich Flaschen unterschiedlichster Art. Also auch da muss man so ein bisschen separieren. Eine Heliumgasflasche macht nicht so einen Schaden wie eine Acetylengasflasche, die dann auf einmal ganz anders explodiert. Da muss man durchaus eine Unterscheidung treffen. Aber wir sagen immer, lieber einmal zu viel gewarnt als einmal zu wenig. Also das muss man natürlich auch in der Balance halten. Aber das ist so ungefähr die Zahl an Lachgasflaschen, die wir so sehen, oder Gasflaschen. Wenn wir generell einfach nur mal auf Gesamtanzahl Störstoffe gucken, dann reden wir so, ich glaube, um 1288. Das sind so die Anzahl der Störstoffe, die wir auch, ne, Stand vor 3 Tagen, detektiert haben. Und das sind eben, dann kriegt man so ein gewisses Gefühl für, es ist nicht immer nur Lachgas, ne? Es sind ganz, ganz viele andere Stoffe, die da Probleme geben. Und da ist eine Zahl dran zu heften, wie viel können wir da einsparen, das ist mir auch nicht ganz leicht zu beantworten, denn entweder ich kann eine Propangasflasche haben, die ist leer und da passiert rein gar nichts. Und ich kann auch eine Propangasflasche, die haben, die ist voll und die explodiert, aber die explodiert in einem Raum, wo alles irgendwie geschützt ist und es passiert nichts. Oder es liegt irgendwas Schweres drauf und das ganze Rost ist kaputt und ich muss die Anlage für 2 Tage runterfahren. Und deswegen variiert natürlich dieser Kostenfaktor. Und wir haben eigentlich immer, wenn wir uns Kosten angucken, versteckte Kosten. Also jede Gasflasche, die explodiert, macht natürlich einen Schaden. Es ist nicht immer gleich ein Stillstand, aber bei der nächsten Revision merke ich auf jeden Fall, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite habe ich diesen großen Versicherungscase. Ne? Wenn sowas blöd explodiert und ich eine Anlage abfahren muss, da reden wir ganz schnell über Millionen Schaden, die wir pro Jahr da haben.
Jetzt redest du die ganze Zeit davon, was ihr detektiert. Aber jetzt habt ihr wahrscheinlich ja auch in den letzten Jahren relativ stark auch lernen müssen, beziehungsweise auch eure Bilderkennung musst du wahrscheinlich auch dazu lernen. Wie hoch ist denn mittlerweile eure quasi Fehlerquote oder das, was ihr nicht detektiert, kann man das überhaupt ermitteln? Und womit seid ihr gestartet? Also ihr wart ja wahrscheinlich noch nicht zu 100% perfekt, sondern ihr habt wahrscheinlich gesagt, okay, jetzt fangen wir an, jetzt lernen wir und werden auch immer besser. Das finde ich übrigens sowieso total klasse, wenn man einfach mal anfängt, anstatt immer nur drüber zu reden. Und wie schnell lernt eigentlich dann auch tatsächlich eure Technologie?
Ja, also hast du schon ganz richtig gesagt, wir haben klein angefangen. Also wir haben eine GoPro-Kamera an eine Anlage geschraubt und die ersten Bilder haben wir analysiert nach Paletten und Matratzen. Ja, that's it. Also so, wir haben wirklich klein und rudimentär angefangen. Wie du sagst, man muss irgendwie mal anfangen. Und wenn ich jetzt schon vornherein das ganze Feld verkompliziere und sage, ich muss erstmal eine Research machen, welche Kameramodelle etc., dann kommen wir gar nicht vorwärts.
Aber du musst es nicht in den Bunker springen, ja?
Darüber rede ich nicht.
Ja. Okay. Das sind alte Wunden.
Genau, ja, schwierig. Nein, jetzt alles immer sicher abgelaufen. Aber manchmal muss man einfach pragmatisch sein.
Also man muss auch sagen, Benedikt sitzt hier auch noch mit einem Gliedmaß. Ja. Also ihm ist, glaube ich, noch nichts passiert.
Noch nicht. Genau. Genau, so sind wir klein eben angefangen und dann sind natürlich Lernprozesse da, das dauert wahnsinnig lange. Also wir haben vorher immer gerechnet, dass wir ungefähr ein halbes Jahr eigentlich brauchen, bis wir zuverlässig einen gewissen Störstoff eigentlich detektieren können. Und mittlerweile sind wir bei knapp einer Woche, also von einem halben Jahr auf eine Woche reduziert. Und das liegt einfach daran, dass wir natürlich wahnsinnig viele Daten generieren, analysieren. Man muss sich das ein bisschen wie die Bibliothek vorstellen. Ne? Wir bauen natürlich im Hintergrund Bibliotheken an unterschiedlichsten Stoffen. Und je mehr, desto besser. Ne? Das ist ganz simple Mathematik da. Genau. Hattest du noch eine zweite Frage? Sorry, da bin ich jetzt aus dem Konzept.
Danke. Okay. Hast du genau richtig beantwortet. Dankeschön.
In Müllverbrennungsanlagen sind Lachgasbehälter ein großes Thema, das hast du schon gesagt, aber insgesamt in der Entsorgungswirtschaft ist ja auch wieder ein ganz großes Thema, haben wir seit Jahren und war auch dieses Jahr in unserer Berichterstattung ein großes Thema, falsch entsorgte, unsachgemäß entsorgte Batterien und natürlich auch batteriehaltige Geräte. Könnt ihr sicherlich auch erkennen, ist das ein großes Thema hier in Müllverbrennungsanlagen? Oder anders gefragt oder noch zusätzlich gefragt, kommt das dann auch für andere Entsorgungsanlagen, Sortieranlagen in Frage, eure Technologie?
Also hättet ihr mich da so vor 3 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, Lithium-Ionen-Batterien sind das Thema. Wir alle haben über Bunkerbrände geredet, gerade in Müllverbrennungsanlagen. Das ist heutzutage ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil einfach die Lachgasproblematik größer geworden ist. Kann sich aber auch wieder ändern, ne? Muss man auch dazu sagen. Batterien können wir erkennen. Mit Batterien ist so ein bisschen das Schwierige, werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, die kommen ja nicht alleine. Es steht ja dann nicht so eine kleine Batterie da, die man dann schön detektiert, sondern man muss Algorithmen bauen, die intelligent genug sind, um zu verstehen, wo könnte ein gewisses Risikopotenzial liegen. Das heißt, ich habe Elektroaltgeräte, also ich muss ein gewisses Verständnis aufbauen. Und dann sprechen wir natürlich Warnungen auf für potenziell gefährliche Objekte. Das heißt nicht, dass da unbedingt eine Batterie drin ist, aber es könnte potenziell gefährlich sein. Das ist wichtig, weil eine Batterie, der Weg, die zu entsorgen, ist eigentlich immer sofort, die in Beschickungstrichter zu schmeißen, sodass die nicht anfängt, in meinem Bunker einen Brand auszulösen. Das heißt, diese Entsorgung ist eigentlich immer, weiß man immer sehr klar, was zu tun ist. Und dann ist es auch egal, ob da jetzt irgendwie so ein Drucker ist, den kann ich mir so schnell reinschmeißen, egal ob da Batterie drin ist oder nicht, das ist dann einfach so ein bisschen vorbeugend. Das heißt, technologisch können wir das darstellen und abdecken und wir sind auch immer mehr in anderen Industrien unterwegs. Also ich führe natürlich viel, viel Gespräche mit anderen Entsorgungsunternehmen, weil das Problem ist immer das gleiche. Egal mit wem du redest, egal ob du mit dem Zementer redest, einem Recycler, Aufbereiter, jeder, der mit Abfall zu tun hat, hat mit dem Problem zu kämpfen. Wir wissen nicht genau, was da drin ist. Ja, das ist einfach ein Problem, das ist für manche größer, für manche kleiner. Und wir haben Gott sei Dank eine Technologie, die flexibel genug ist, auch in anderen Bereichen eingesetzt werden zu können. Und wir trainieren immer diese Algorithmen sehr, sehr individuell. Das heißt, wir haben jetzt nicht so einen Katalog, zu sagen, hey, wir können diese 10 Dinge detektieren und wenn du Glück hast, ist irgendwas dabei, was relevant ist für dich. Und wenn Pech hast, dann eben nicht. Sondern es ist eigentlich immer, wir führen immer sehr, sehr intensive Gespräche mit den Anlagen. Auf allen Ebenen. Ne? Sowohl mit den Geschäftsführern, mit Produktionsleitern, aber auch mit dem Kranfahrer, um wirklich zu verstehen, was ist eigentlich das Problem. Und darauf basierend bauen wir die Algorithmen.
Ich komme jetzt nochmal ganz an den Anfang zurück. Ihr heißt ja Waste-Ear. Was, also Waste ist mir klar.
Ja.
Und dann noch das ER dran. Wie kam es zu dem Namen, Benedikt?
Es war 4 Uhr morgens und ich brauchte den Projekttitel. Nein, am Ende, also ist es Waste und Steering. Also Waste-Ear. Ne? Also unser einer Job ist natürlich immer die Analyse. Ja,
ja.
Aber auf der anderen Seite, es geht ja auch immer darum, die Daten anständig zu nutzen. Also ich will mich ja nicht hinstellen und alles mögliche analysieren, aber nichts damit machen. Und das ist der Steuerungseffekt. Was kann ich damit eigentlich machen?
Also du hast mich jetzt tatsächlich gerade richtig schön überrascht. Ich wäre nicht drauf gekommen, obwohl es wirklich hier vor mir steht. Aber ich habe das nicht, hast du das zusammengekriegt, Tom?
Nein, habe ich nicht.
Okay, ich bin total beruhigt. Du hast es gerade eigentlich schon richtig gesagt. Also ihr guckt natürlich auch, wo passt eure Technologie auch für andere Stoffströme. Ich freue mich auch sehr, dass du verstanden hast, dass die Batterie selten Single kommt, sondern meistens in einem Elektrogerät verbaut ist. Und ihr dann tatsächlich auch direkt sagen könnt, das finde ich auch klasse, direkt sagen könnt, okay, das ist ein Potenzial. Sofort, zack. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, gehen wir ein bisschen kleiner, Elektroaufbereitungsanlagen, die haben das Thema mit den Batterien. Wenn die dann sanft sozusagen aufgeschlossen worden sind durch eine Hammermühle, seid ihr da schon mal in die Diskussion gegangen? Weil da wäre dann ja einfach der Störstoff ja irgendwie vielleicht noch Bleiglas oder Quecksilberschalter und natürlich auch die Lithiumbatterie, dass ihr da so ein bisschen weitergeht schon?
Ja, also wir führen da auch Gespräche. Man muss immer dazu sagen, wir sind bis zu einem gewissen Grad irgendwo gehemmt in der Deformation von Objekten. Also wir sind ja sehr, sehr gut in Objekterkennung. Mhm. Wenn ich da auf einmal so ein kleines Schnipsel habe, was irgendwie 2 Zentimeter groß ist und es grau, dann weiß ich nicht so genau, ob das Aluminium, Metall oder Plastik ist. Da funktioniert dann gut die Infrared-Technologie und Co. Und das ist dann Tomra immer sehr gut. Aber was wir machen, ist immer Objekterkennung. Und sobald Objekte eigentlich nicht mehr erkennbar sind, da kriegen wir so langsam Probleme. Ja, aber da sind wir so ein bisschen limitiert. Und da sind wir auch total offen. Ne? Also wir müssen uns da nicht hinstellen und sagen, wir sind jetzt die neuen Analyse-Provider für solche Anlagen, wenn wir das einfach nicht unser Spezialgebiet ist. Das ist einfach.
Ja. Seid ihr nächstes Jahr auf der IFA?
Selbstverständlich.
Welche Halle? Welcher Stand? Weißt du es auswendig? Komm.
Direkt ums Eck bei dem BDE tatsächlich.
Das ist Halle A6.
Ich glaube dieses Jahr 4. Ich glaube dieses Jahr 4. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber müsst ihr nochmal nachschauen. Beim BDE.
Okay, das werden wir kontrollieren. Das wäre ja genau.
Da sind wir ja auch direkt in der Nähe, also das können wir gut kontrollieren auf jeden Fall.
Ja, wir sind mit der DGAW sind wir auch in der Halle. Kann ich jetzt auch schon mal direkt sagen. Also wir sind wieder genau da, wo wir auch beim letzten Mal waren. Und du bist, glaube ich, der Euvid ist auch in der Halle.
Wir sind auch in dieser
Halle. Und wir werden auch wieder unser goldfarbenes Mobil dabei haben, oder?
Auf jeden Fall.
Also wir freuen uns auch immer, wenn ihr dann da wieder Fotos drin macht. Aber nicht irgendwas da reinschmeißen, ne? Also keinen Müll, sondern ihr könnt uns natürlich dann gerne Geschenke hinterlassen. Wir freuen uns auch immer noch über Chris Stollen, ne?
Auf jeden Fall. Benedikt, jetzt haben wir ganz viel über Störstoffe gesprochen und ihr habt gesagt, oder du hast gesagt, Objekterkennung ist das Thema dabei. Gleichzeitig bietet ihr aber auch eine Analyse der Materialzusammensetzung, gerade hier bei MVOAs an. Erklär mal ganz kurz, welche Vorteile das bringt und welchen Nutzen für die Anlagenbetreiber.
Wie so oft geht es natürlich ums Geld. Es geht ja am Ende immer ganz grob gesprochen um Durchsatzsteigerung. Ne? Also wenn ich möchte als Anlage natürlich möglichst viel durchsetzen, mit möglichst wenig Betriebsmittelverbrauch etc. Und da wir ja alle wissen, wir verbrennen ja keine Kohle, sondern Müll, das ist ein extrem heterogener Stoff. Das heißt, ich habe eigentlich immer sehr, sehr schwankende Heizwerte in so einer Anlage. Und das ist eigentlich immer das Ziel, die möglichst ja, auf Strich zu fahren. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn ich nicht genau weiß, was reinkommt. Und deswegen ist ein ganz, ganz großer Faktor in solchen Anlagen der Heizwert. Ich will eigentlich immer wissen, welcher Heizwert kommt da eigentlich an. Weil das ist genau der Wert, der mich befähigt, so eine Anlage perfekt fahren zu können. Und das machen wir. Also wir analysieren quasi jede Anlieferung. Also all diese Bilder, die wir scannen, um gewisse Objekte zu finden, können wir eben genauso analysieren, welche Abfallzusammensetzung habe ich da eigentlich? Wie viel Holz habe ich? Wie viel A1, A2, A3 Holz? Wie viel Plastik sehe ich eigentlich? Wie viel Biogene? Wie viel Haushaltsabfälle? Gibt es natürlich gewisse Ungenauigkeiten und gewisse Arten, wie man damit umgehen kann. Aber zusammenfassend kann man wirklich einfach sagen, dass wir für jede einzelne Anlieferung, kann ich genau sagen, was ist die Zusammensetzung, was ist der Heizwert, was ist der biogene Anteil, was ist mein HCl, mein SO2-Risiko. Und wenn ich diese Informationen habe, dann kann ich natürlich nutzen, um also diese ganze Kette im Vertrieb irgendwie zu optimieren, zu sagen, ich kann auf einmal über dynamische Preismodelle reden, ich preise dich nicht mehr nach Quantität, sondern nach Qualität, je nachdem, welchen Heizwert du bringst. Ich kann natürlich aber auch diese Informationen nutzen, um intern den Prozess zu optimieren. Also wie kann ich eigentlich dieses Wissen nutzen, meinen Bunker besser zu mischen? Das heißt, ich versuche wirklich im Bunker, also meinen Mischbereich, den so zu optimieren, dass mein Verbrennungsprozess so smooth wie möglich eigentlich läuft. Und dann, also du hast mich ja über Zahlen gefragt, auch hier ist wieder wahnsinnig schwer zu sagen. Wenn ich eine Anlage habe, die kriegt hauptsächlich Hausmüll, die läuft wesentlich glatter als irgendwie eine Anlage, die hat 50% nochmal Gewerbe oder sowas. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Was man immer sieht, ist, wir haben gewisse Standardschwankungen. Das läuft nie ganz strich. Und von diesen Standardschwankungen, sagen wir immer, können wir so runterkommen, zwischen 10% und 50% reduzieren. Uns geht es aber hauptsächlich um diese Peaks. Also wenn der Heizwert wirklich so auf 17 hochschnellt oder auf 4 runterrauscht. Das ist viel mit Betriebsmitteln, auch also ein Faktor, gerade Heizöl. Und diese Peaks werden natürlich von Extremmaterialien verursacht. Und da sind wir sehr, sehr gut, die zu erkennen. Und da reden wir wirklich davon, dass wir 40% bis 60% dieser Peaks tatsächlich detektieren können. Und das führt immer dazu, dass wir den Durchsatz steigern können. Da reden wir so zwischen 3% bis 8% aufs Jahr gerechnet und den Betriebsmittelverbrauch zwischen 12% und 17% reduzieren können.
Also wir haben das vorhin auch tatsächlich mal auf so einem Bild gesehen. Niedrigkalorisch war blau, hochkalorisch war rot. Und dann kann man sozusagen die Felder im Müll mischen und kriegt dann lila, ne Tom? Ja. Haben wir vorhin erklärt, blau und rot macht lila. Wie ist das, ich meine, das ist ja wirklich eigentlich toll mit so Farben und dann ist es auch richtig anschaulich zu arbeiten. Jetzt ist das ja auch so, wir leiden ja alle unter Fachkräftemangel. Das ist ja eigentlich auch so ein roter Faden, den wir, seitdem wir den Podcast machen, immer wieder aufgreifen müssen. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, vielleicht auch nicht so wirklich Interesse, hier im Schichtdienst zu arbeiten. Wie ist das? Ist dann eigentlich perspektivisch vielleicht auch mal die Idee zu sagen, ja, da sitzt dann eigentlich nur noch einer in der Leitwache. Das haben wir ja jetzt hier auch gesehen. Da sitzt ja wirklich ein, muss ich echt sagen, maximal kompetenter Mitarbeiter. Ich habe vorhin eine Frage gestellt, hat er grandios beantwortet. Dass der das dann vielleicht sogar quasi auch mit übernimmt, kontrolliert, weil das dann alles über die, ich sag's jetzt mal, KI gesteuert wird.
Ja, also auf jeden Fall. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Kranfahrer sind super schwer zu finden und zu halten natürlich auch gleichzeitig. Und automatisierte Kräne ist ja nichts, was nicht existiert. Das gibt es ja schon relativ viel. Ne? Die werden dann oftmals gerne abends eingesetzt, wenn der Regelbetrieb so ein bisschen abflacht. Aber ich habe wirklich auch Anlagen, die komplett automatisiert laufen. Wir waren jetzt gerade in Dubai, da steht die größte Anlage der Welt, die läuft komplett autonom. Die haben aber richtig viele Probleme. Ja, also da habe ich natürlich auch das Problem, dass das menschliche Auge Dinge sieht, die ein Kran, also da muss man sich, heutzutage ist ein Kran relativ bescheiden in der Aufnahmekapazität. Ja, der weiß natürlich nicht genau, was er macht. Der sieht ein Volumen und hat gewisse Regeln. Wenn das höher ist als das, dann muss ich das umschichten und eigentlich muss ich zusehen, dass die Beschickungstrichter immer voll sind. Ja, das weiß der Kran. Der weiß aber nicht, was er da gerade in der Kalle hat. Und das ist eigentlich das größte Problem. Das heißt, wenn wir Anlagendaten vergleichen mit automatisierten Kränen und manuellen Kranfahrern, dann habe ich wahnsinnige Heizwertschwankungen im autonomen Betrieb. Ganz im Gegensatz zu manuellen, da habe ich die Schwankungen wesentlich geringer, weil der Kranfahrer dann doch sieht. Ne? Also guckt sich einfach an, wenn die Krankralle komplett voll ist und wahnsinnig schwer, dann kann ich immer davon ausgehen, dass es sehr, sehr niederkalorisch ist, weil der Wassergehalt sehr, sehr hoch ist. Gleichzeitig, das checkt der Kran dann immer nicht. Ne? Also all diese zusätzlichen Informationen. Das heißt, wir arbeiten gerade mit verschiedensten Kranherstellern zusammen, um unsere Informationen in deren System zu füttern, sodass der Kran eben auf einmal intelligent wird. Das heißt, ich kriege eben diese Störung eben nicht mehr. Und das ist genau das, wo auch die Reise hingeht.
Apropos Reise hingeht, das ist ein schönes, also das ist ja eine Frage, die ich immer wieder stelle. Seid ihr noch ein Startup? Und wann ist ein Startup eigentlich kein Startup mehr? Bene, kannst du es mir beantworten? Ich habe die Frage noch nie wirklich adäquat beantwortet bekommen. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
Ja, ich finde es auch schwierig. Ich sag's, wie es ist. Sind wir ein Startup? Also ich glaube, ich versuche immer, je nachdem, mit wem ich rede, von einem Startup zu reden oder von einem etablierten Unternehmen. Ja, also das muss dann auch, das ist ja auch immer Außenwahrnehmung. Uns gibt es seit knapp drei Jahren. Es ist ja so ein Startup, ja doch wahrscheinlich schon, ne? Kulturell würde ich das schon behaupten. Wenn wir unsere Operations angucken und wie groß wir mittlerweile sind und wie viel wir über europaweit ausrollen und uns da professionalisiert haben, würde ich eigentlich schon sagen, dass das kein Startup mehr ist, sondern wirklich ein funktionierendes Unternehmen mit einer funktionierenden Technologie.
Cool. Also ich würde sagen, das war jetzt eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Boah. Hammer. Und ich kann wirklich, wirklich nur empfehlen, wenn ihr Benedikt auf der IFA seht, spätestens da müsst ihr ihn festhalten und ihn ausquetschen. Total sympathischer Mensch, ne, Tom?
Spannende Technologie auch.
Ja, und ich glaube auch maximal kompetent. Aber ich glaube nicht, abzuwerben ist er, glaube ich, nicht. Aber auf jeden Fall auszuquetschen. Danke, Benedikt, für den tollen Termin heute. Und ich finde es grandios, dass du uns heute hier zu EEW gebracht hast. Also danke deswegen auch nochmal an EEW. Tom hatte heute seinen ersten Rundgang durch eine Müllverbrennungsanlage. Ich freue mich, dass wir das dieses Jahr noch hingekriegt haben. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hier Rede und Antwort und das sogar physisch.
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite.
Frohe Weihnachten.